Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Moses im 23. Kapitel. Ist auch gleichzeitig der Predigttext. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabuk. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass sie hinüberkamen, das, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel. Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in Bamberg gibt es das Schlenkerla, eine Brauereigaststätte mit Tradition, in der geräuchertes Bier ausgeschenkt wird. Den Namen Schlenkerla, den führt man darauf zurück, dass der Inhaber vor 150 Jahren einen Arbeitsunfall mit einem Bierfass gehabt haben soll und von da an gehinkt hatte, um trotzdem dann einigermaßen gerade laufen zu können, schlenkerte er mit dem Arm sozusagen, also zum Balancieren. Unser heutiger Predigtabschnitt handelt auch von einem Schlenkerla. Und er hinkte an seiner Hüfte, so endet der Predigtabschnitt. Das wird von dem Erzvater Jakob gesagt. Und Ursache für seine Behinderung war nicht ein Arbeitsunfall mit einem Bierfass, sondern der Kampf, den wir gerade als Lesung gehört haben. Sein schlenkernder Lebenswandel, verbunden mit seinem hartnäckigen Glauben, hatte, so will ich es auch gleich erläutern, seine Behinderung wahrscheinlich verursacht. Als Jakob den Fluss Jabok überqueren wollte, das ist ein östlicher Seitenfluss des Jordan, der ja das Heilige Land von Nord nach Süd durchzieht, stellte sich ihm ein Mann entgegen, so haben wir es ja gerade in der Lesung gehört. Es kam zu einem Ringkampf. Obwohl Jakobs Hüfte verrenkt wurde, war er der Stärkere. Also er war der von beiden, der obendrauf lag wahrscheinlich. Er hielt den anderen im Klammergriff. Der andere bat, schließlich gehen zu dürfen, wohl als Unterlegener. Und jetzt hätte Jakob ihn auch gehen lassen können und so sein Ziel erreichen können, denn er wollte ja den Fluss Jabok überqueren von Nord nach Süd. Der Weg wäre frei gewesen für ihn, niemand mehr hätte ihn gehindert. Aber Jakob hält den Mann weiterhin fest. Er lässt ihn nicht los und sagt den berühmten Satz: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Nach ausführlichem Kampf fangen die beiden Männer dann tatsächlich auch an, miteinander zu reden. Es fängt an wie Smalltalk. Wie heißt du? Ich heiße Jakob. Bevor Jakob aber dann die Gegenfrage stellen kann, also und wie heißt du, schiebt der fremde Mann noch etwas Eigenartiges nach. Er sagt zum Jakob: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Im Hebräischen, da gibt es ein Wort, Isra oder so ähnlich. Und das bedeutet wirklich kämpfen. Also du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Diese Ansage ist für Jakob nun ein Paukenschlag. Und zwar wird durch dieses Wort des anderen der ganze Ringkampf im Rückblick umgewertet. Er bekommt eine neue Bedeutung. Die Vollmacht, Jakob in Israel umzubenennen, hat nämlich nicht einfach irgendein Mensch, sondern diese Vollmacht hat allein Gott selbst. Und da wird dem Jakob wohl klar geworden sein, der andere, der mit mir gerungen hat, mit dem ich gerungen habe, das ist Gott. Und der andere sagt es ja dann auch im Klartext: Warum sollst du Israel heißen? Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jetzt kann Jakob seine Gegenfrage stellen. Sie ist aber inzwischen eigentlich überflüssig geworden. Sage doch, wie heißt du? So lesen wir. Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Das heißt ja, der andere verweigert dem Jakob die Antwort. Er nennt seinen Namen nicht. Wahrscheinlich, weil es eigentlich klar genug ist, wer er ist. Warum fragst du, wie ich heiße? Ist dir tatsächlich noch nicht klar geworden, wer ich bin? Und jetzt segnet der andere den Jakob. Wohl die wichtigste Handlung in diesem ganzen Abschnitt, wichtiger als der Ringkampf, wichtiger als die Frage, wer hat gewonnen, wichtiger als die Frage, wer wie heißt. Kleiner Epilog ist dann noch, es wird erklärt, Jakob gibt dem Ort, an dem das passiert ist, diese Furt am Jabbok, dem gibt er einen Namen, nämlich Penuel, das bedeutet Angesicht Gottes. Panim, hebräisch Angesicht, und El oder Elohim ist der Gottesname, so wie im arabischen Allah zum Beispiel auch. Elohim, das hängt miteinander zusammen. Also Angesicht Gottes soll der Name heißen. Und für Jakob war das ein Wunder, dass er in diesem Ringkampf überlebt hatte, denn eigentlich gilt, und es wird im Alten Testament immer wieder gesagt, wer Gott sieht, der muss sterben, das hält kein Mensch aus. Hier hatte Gott offensichtlich eine Ausnahme gemacht. Die Erklärung des Namens Penuel, die Jakob nun gibt, ist deshalb für ihn mehr als eine trockene Aktennotiz. Es ist ein verwunderter, erstaunter Ausruf auf diese rätselhafte Begegnung hin. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet, so sagt er es. Was ging da ab? Gott, du hast mich überrascht. Das passt in kein Schema. Gott, du passt in kein Schema. Kleiner Schwenk nur zu unserem Evangelium, das wir gehört haben. Auch Thomas war ja total geplättet, als der auferstandene Jesus ihm erschien und ihm die Nägelmale und die Wunde in seiner Seite gezeigt hatte. Mein Herr und mein Gott, rief er dann überwältigt. Ja, Gott kann überraschen. Damals den Jakob am Jabbok oder den Thomas, manchmal auch uns heute, wenn er sich von einer Seite zeigt, von der wir noch nie gedacht haben oder nie geahnt hatten, dass es sie gibt, die vielleicht auch unsere Vorurteile über Gott verändert oder veralten lässt. Doch zurück zu unserem Schlenkerler am Jabbok, dem Erzvater Jakob. Die Geschichte vom Ringkampf, die ich Ihnen gerade nacherzählt habe, ist alles andere als glatt gebügelt. Sie wirft Fragen auf. Warum begegnet Gott dem Jakob eigentlich so feindselig? Wer kann gegen Gott kämpfen und siegen? Beim Hiob war es ja andersrum. Der hat versucht, gegen Gott anzukämpfen. Und am Ende hat er zugeben müssen, du bist mir zu groß, du bist mir zu stark, gegen dich komme ich nicht an. Hier heißt, du hast gegen Gott gekämpft und gesiegt. Und warum lässt Jakob Gott nicht los? Und was bedeutet sein Hüftschaden und sein Hinken? Übrigens, die Hüfte und die Sehne in der Hüfte und das Fleisch in der Hüfte hat im Kult des alten Volkes Israel tatsächlich eine besondere Bedeutung, aber darüber sage ich Ihnen jetzt mal nichts. Die Auseinandersetzung mit dem Bibeltext des Kampfes am Jabbok ist auch ein kleiner Ringkampf. Aber dieser Ringkampf lohnt sich, denn wir erfahren darin, oder darf ich sagen, wir lernen darin, wie es funktioniert, Gott den Segen abzuringen. Denn das hat Jakob ja regelrecht getan. Er hat Gott seinen Segen abgerungen. Wer war dieser Jakob eigentlich? Wo kam er her und wo wollte er hin? Sie kennen wahrscheinlich die Jakobsgeschichte. Eine lange Geschichte. Zweimal hatte Jakob seinen Zwillingsbruder Esau böse ausgetrickst. Er hatte sich von ihm das Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen ergaunert. Der Betrug flog auf. Esau schwor Rache, sagte, ich werde den Jakob umbringen, sobald ich ihn zwischen die Finger bekomme. Jakob muss fliehen. Auf der Flucht erscheint ihm aber Gott und verspricht ihm, dem Betrüger, Segen und Beistand. Jakob hat eine lange Reise dann gemacht und gelangte schließlich zu seinem Onkel Laban in Haran. Das ist im Zweistromland. Also wenn man am Libanongebirge rechts vorbeigeht oder von mir aus auch drüber, wenn man möchte, und dann weiterhin sich östlich hält, da wo Euphrat und Tigris schon sind, da müssen wir Haran lokalisieren. Also wirklich ganz woanders. Dort dient Jakob dann 2x7 Jahre um seine beiden Frauen Lea und Rahel. Schließlich trickst er auch Laban aus und bringt große Teile des Viehbesitzes Labans an sich und zieht dann auch wieder fort. Laban ist aufgebracht, es kommt dann aber zu einer Versöhnung. Und jetzt zieht Jakob zurück in die alte Heimat, quasi als notorischer Trickbetrüger, wenn man so will. Also er hat die Leute ausgetrickst. Und am Jabbok, da begegnen sich Esau und Jakob nun. Also Jakob hat schon sein ganzes Hab und Gut, Familie, Frau, Frauen, Knechte, Mägde, alles, was er hatte, über den Jabbok drüber gehen lassen. Und er wusste, Esau zieht mir von Süden entgegen mit 400 Mann. Und er wusste nicht, wie wird das ausgehen. Es könnte ein Blutbad geben. Esau hatte ja Rache geschworen. Jakob aber wünscht sich Versöhnung, deswegen gibt er seinen Leuten, seiner Vorhut, die er nach vorne schickt, gibt er viele wertvolle Geschenke mit für seinen Zwillingsbruder Esau, quasi mit der Bitte, ihm doch zu verzeihen. Und nur Jakob selbst bleibt nun am Nordufer dieses Flusses Jabbok noch zurück. Als letzter will er ihn überqueren, es ist für ihn eine Stunde der Entscheidung und da stellt sich dieser Mann ihm gegenüber, der sich dann als Gott erweisen soll. Da findet dieser Kampf statt, in dieser Situation. Die Frage ist nun, warum stellt sich Gott dem Jakob entgegen? Da kann man viel drüber rätseln und ich sage Ihnen jetzt einfach mal meine Interpretation. Ich glaube, es ging in diesem Ringkampf um die ganze Lebensgeschichte des Jakob. Gott hält dem Jakob quasi ein Stoppschild hin. Er fragt ihn quasi, wie billig meinst du eigentlich, ist mein Segen zu haben? Du betrügst deine Mitmenschen und hast damit Erfolg. Du verhältst dich gottlos, ohne Respekt vor Gottes heiligen Willen und seinen Geboten und bist bisher bestens damit durchgekommen. Ja, du hast mit Menschen gekämpft, mit deinem Bruder Esau, mit deinem Bruder Jakob und hast immer Gewinn daraus gezogen aus diesem Kampf, auch aus diesem betrügerischen Kampf. Ich meine mit deinem Onkel Laban, mit deinem Bruder Esau und Onkel Laban und hast gewonnen. Und auch in deiner Respektlosigkeit gegen Gott scheinst du siegreich zu sein, hast gewonnen. Siehe unser Kampf jetzt und hier. Du bist aber nicht geradlinig und ehrlich, du bist nicht aufrichtig und treu. Dein Leben hat Schlagseite, du mogelst dich durch. Du bist quasi ein Schlenkerler im Leben. Du hinkst und du sollst auch hinken, damit du das weißt und alle es wissen. Ich glaube, Gott schlägt dem Jakob am Ende des Ringkampfes dann einen Deal vor. Er stellt ihm erstmal vor Augen, was er für einer ist und das sich mit dem Segen Gottes nicht verträgt. Und dann sagt er zum Jakob, du kannst dich jetzt entscheiden, Lass mich einfach gehen, das bittet Gott ihn ja. Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Ich ziehe mich komplett aus deinem Leben zurück, das ist der Deal, der Angebotene. Du brauchst meinen Segen ja nicht. Dein betrügerischer Erfolg ist dir ja Segen genug. Dann könnten wir auch aufhören zu ringen. Du willst nichts mehr von mir, ich will nichts mehr von dir. Wie wäre das? Lass mich einfach gehen aus deinem Leben. Dem Jakob muss in diesem Moment klar geworden sein, was das bedeutet hätte. Gott einfach weggehen zu lassen, ohne dass er ihn gesegnet hätte. Betrügerischer Erfolg mit Billigsegen durch Gott, das ist als Paket nicht zu haben. Und die Alternative heißt nun, betrügerischer Erfolg, aber dann ohne Gott und seinen Segen. Oder ein aufrichtiges, ehrliches Leben unter Gottes Segen. Und da trifft Jakob die Entscheidung. Er sagt nicht Gott einfach, wunderbar, dass du gehst, jetzt kann ich endlich rüber über den Jakob und tun, was ich möchte, sondern für Jakob ist klar, Gottes Segen hat Priorität. Ohne den Segen Gottes will ich nicht weitermachen, will ich auch nicht meinem Bruder Esau begegnen und diese gefährliche, kritische Situation angehen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn, sagt er deswegen zu Gott. Und darin ist Jakob für uns, liebe Gemeinde, Vorbild. Jakob hält an Gott fest, er klammert sich an ihn, obwohl Gott ihn wie ein brutaler Feind begegnet. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Vielfältig sind unsere Lebensgeschichten, die wir hier sitzen. Vielfältig mag auch die Tonart sein, in der wir diesen Satz heute für uns intonieren mögen. Einer mag sagen, ich bin schuldig geworden, ich finde mich in dem Jakob wieder, ich habe auch betrogen. Aber Gott, ich halte an dir fest, ich ringe um deinen Segen, vergib mir, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ein anderer mag sagen, ich musste so viel durchmachen, so viel Schlimmes. Gott ist mir mehrmals wie ein Feind begegnet. Ich habe in ihm nicht mehr den lieben Gott sehen können, sondern ein Scheusal, einen, ja, der sich mir entgegenstellt, der mit mir kämpft, der mich verletzt. Aber Gott, ich halte an dir fest. Ich ringe um deinen Segen. Lass mich doch aufatmen, gib mir doch Lichtblicke. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder überlegen Sie selbst, was Sie für ein Bild von Gott haben oder wie Ihnen persönlich Gott begegnet und was es für Sie heißt, heute um seinen Segen zu ringen. Zu sagen, trotzdem will ich deinen Segen haben. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. In mancher Situation mag man das Gott entgegenschreien. Was bedeutet der Segen? Was bedeutet es, von Gott gesegnet zu sein? Warum war das dem Jakob eigentlich so wichtig? Jakob, der wusste damals ja nicht wirklich, wie ihm sein Zwillingsbruder Esau begegnen würde. Es hätte, wie ich schon sagte, auch zu erbitternden Kämpfen kommen können. Es hätte auch zur Auslöschung Jakobs und seiner ganzen Familie kommen können, wenn Esau damals dann wirklich siegreich gewesen wäre nach einem eventuellen Kampf. Ohne Gottes Segen wäre das nicht einmal unwahrscheinlich gewesen. Nun aber überschreitet Jakob mit Gottes Segen den Fluss der Entscheidung, den Fluss Jabbok. Unter Gottes Segen begegnet er seinem Bruder Esau. Unter Gottes Segen kommt es nun zu einer berührenden Versöhnung. Gott schenkt Frieden zwischen den Brüdern, wie er im Buche steht. Die kommen sich gegenseitig mit Freundlichkeit zuvor. Der Jakob schickt die Geschenke. Esau sagt zu ihm, ach mein lieber Bruder, ich brauche doch keine Geschenke, ich habe doch selber so viel, behalt doch deine Geschenke. Dann muss der Jakob den Esau fast überreden, dass er die Geschenke überhaupt nimmt und die beiden versöhnen sich. Und vielleicht ist Jakob zum ersten Mal in seinem Leben so richtig ehrlich und herzlich und aufrichtig. Der Segen Gottes wirkt zwischen den beiden Brüdern. Es ist kein Billigsegen, sondern es ist der lebenstragende, kräftige, wertvolle Segen eines Lebens mit Gott. Eines Lebens mit Gott, das manchmal vielleicht erst dann beginnt, wenn der Ringkampf mit Gott, der ja unter uns manchmal auch stattfindet, wenn der beendet ist, wenn sozusagen Gott der Segen abgerungen ist oder es für uns ausgerungen ist, dass wir Gott brauchen und wirklich an seiner Seite sein wollen. Diesen Segen eines Lebens mit Gott, den gibt es auch bei unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Quasi Modogenity heißt der Sonntag heute, wie die neugeborenen Kinder. Wer in Christus ist, ist wie neugeboren, wie ein neugeborenes Kind. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Darin ist der Segen beschrieben eines Lebens mit Gott. Gott gehen zu lassen, viele tun das ja, sagen, ich brauche keinen Gott, mir geht's gut. Gott gehen zu lassen, ist zumindest für mich nicht wirklich eine Alternative. Also zu sagen, das Leben ohne Gott führen, das reicht mir. Sondern es gibt ja diesen schönen Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Deswegen, Herr Jesus, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.